Eine Münchner Stadtplaner-Dynastie. Die Architekten Karl und Otto Meitinger. Von Katinka Strassberger. Wenn man den Schadensplan der Altstadt betrachtet, so möchte man verzweifeln. Es ist fast alles zerstört.
Karl Meitinger, Stadtbaurat in München von 1939 bis 1946.
Wir müssen unter allen Umständen trachten, die Erscheinungsform und das Bild der Altstadt zu retten. Wo im Einzelnen von den baukünstlerisch wichtigen Bauten noch große Reste bestehen, dass das Ganze rekonstruiert werden kann, soll das alte Bild wieder erstehen. Wo nichts mehr vorhanden ist, soll nach modernen Gesichtspunkten, aber im Sinne der Altstadt, neu und frei gestaltet werden, damit wir in einigen Jahrzehnten unser liebes München wieder haben, wie es war.
Während manche angesichts der enormen Kriegsschäden noch darüber nachdachten, ob man die Stadt nicht doch lieber am Starnberger See neu aufbauen sollte, präsentierte Karl Meitinger dem Stadtrat schon im August 1945 detaillierte Vorschläge für den Wiederaufbau, die den Charakter und die Struktur Münchens über Jahrzehnte prägen sollten.
Ich meine, dass wir in München im Vergleich zu anderen kriegszerstörten Großstädten sehr viel Glück gehabt haben. Dadurch, dass eben früh ein Konzept vorlag, dieser Plan von meinem Vater, das neue München, das war ja doch so der erste Stadtentwicklungsplan, kann man sagen.
Otto Meitinger, Architekt und Denkmalpfleger, als Sohn von Karl Meitinger 1927 in München geboren.
Das war eben eine große Hilfe, weil die Weichen von Anfang an gestellt waren. Und die Weichen waren gestellt in einer Richtung, die wir heute alle für gut und richtig halten, damals aber zum Teil als hoffnungslos konservativ und rückständig bezeichnet worden ist. Also zu versuchen, den Charakter einer Stadt zu bewahren über die Zerstörungen hinweg.
Doch wie lässt es sich erklären, dass dieser sogenannte Meitinger-Plan so schnell vom Stadtrat beschlossen und umgesetzt wurde? Zumal dieses Papier aus der Feder eines Mannes stammte, der als belastet galt, weil er als Stadtbaurat gerade noch einer verbrecherischen Diktatur gedient hatte, die halb Europa in Schutt und Asche legte. Eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt.
Er hat einfach die Stadt retten wollen, ohne Berücksichtigung der großen Nazi-Planungen, weil die waren nicht dabei.
An denen, erklärt Matthias Pfeil, Generalkonservator beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, sei Karl Meitinger nicht beteiligt gewesen.
Weil der eigentliche Stadtbaurat war ja nicht Meitinger, sondern Giesler. Das heißt, der hatte ja nicht die Parteiplanungen zu machen, sondern er war im Prinzip eine ausführende Ebene, die nicht politisch war.
Der Architekt Hermann Giesler wurde 1938 von Adolf Hitler persönlich zum Generalbaurat ernannt. Er sollte München, der sogenannten Hauptstadt der Bewegung, architektonisch im Sinne der NS-Ideologie ein neues, monumentales Antlitz verpassen. Den Vorgaben von Giesler, der zuvor schon NS-Vorzeigebauten wie die Ordensburg in Sonthofen und das Gauforum in Weimar geplant und sich damit als linientreuer Parteisoldat bewährt hatte, musste die städtische Baubehörde folgen. Dazu gehörte der Plan, die Stadt durch schnurgerade Straßenschneisen verkehrsgerecht neu zu erschließen. Den Höhepunkt sollte eine kilometerlange Ost-West-Achse bilden, vom Gelände des heutigen Hauptbahnhofs bis nach Pasing, unter Einbindung eines neuen Bahnhofsgebäudes mit gewaltiger Kuppel. Ein Vorhaben, das kriegsbedingt aber nicht mehr zur Ausführung kam.
Was in der NS-Zeit geplant war und dann wohl auch gebaut worden wäre, wenn wir den Krieg gewonnen hätten, das ist eine Katastrophe. Da ist uns einiges erspart geblieben.
Und das, sagt Otto Meitinger, hätte auch sein Vater so gesehen. Er beschreibt ihn als einen sehr belesenen, an Geschichte interessierten Mann, dem die primitive Prunksucht der NS-Emporkömmlinge zuwider gewesen sei. 1882 in München geboren, hatte Karl Meitinger in seiner Heimatstadt und in Berlin Architektur studiert und war seit 1910 in der städtischen Bauverwaltung tätig, ab 1928 als städtischer Baurat, ab 1936 als Leiter der Abteilung Hochbau und ab 1939 als Stadtbaurat. Einige der Gebäude, die er als Architekt selbst geplant hat, sind heute noch im Münchner Stadtbild präsent. Das Schwabinger Nordbad zum Beispiel und die Wohnsiedlungen am Hart und am Perlacher Forst.
Er war ein, wie alle Beamten, ein 37er, also 1937er Parteigenosse. Da sind die ganzen Beamten fast selbstverständlich in die NSDAP aufgenommen worden.
Und er hatte sich, wie es das deutsche Beamtengesetz vom 26. Januar 1937 vorschrieb, verpflichtet,
jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat einzutreten und sich in seinem gesamten Verhalten von der Tatsache leiten zu lassen, dass die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in unlöslicher Verbundenheit mit dem Volke Trägerin des deutschen Staatsgedankens ist.
Ein Gelöbnis, das Karl Meitinger im Zuge der Entnazifizierung zum Verhängnis wurde. In seiner Personalakte, die sich im Münchner Stadtarchiv befindet, gibt es mehrere sogenannte Persilscheine, also Eingaben von unverdächtigen Freunden und Kollegen, die ihn entlasten sollten. Darunter auch ein Schreiben des 1933 entlassenen SPD-Stadtrates Karl Preis, dem Gründer der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG.
Auf Betreiben der Amerikaner ist er vorzeitig pensioniert worden, mit 63, aber unter voller Bezahlung seiner Bezüge. Also sie wollten ihn nur nicht in dieser leitenden Funktion haben.
Sein Nachfolger wurde Hermann Leitensdorfer, der zuvor in nicht ganz so exponierter Position tätig war, nämlich als Leiter des städtischen Hochbauamtes. Dessen Wiederaufbauvorstellungen deckten sich im Wesentlichen mit dem, was Karl Meitinger in der Schrift »Das neue München« empfohlen hatte. Auch Karl Scharnagel, der bis 1933 Oberbürgermeister war und nun in dieser Funktion wieder Verantwortung übernahm, neigte mehr der Heimatschutzbewegung zu als irgendwelchen modernen Experimenten. So kam es, dass in München ein breites Bündnis die Bewahrung historisch gewachsener Strukturen durchsetzen konnte, während anderswo, wie zum Beispiel in Hannover, Planungen für die autogerechte Stadt umgesetzt wurden, die zum Teil noch Hitlers Lieblingsarchitekt Albert Speer entwickelt hatte.
In einer Situation, die mit Sicherheit nicht leichter war als heute, hat Meitinger aufbauend auf der Staffelbauordnung von Fischer eben wieder was Vergleichbares geschaffen. Eine stadtteilübergreifende Gesamtsicht auf dieses Gebilde Stadt München und hat München den Charakter erhalten.
Wie die eng bebaute Altstadt zu einem Geschäftszentrum weiterentwickelt werden könnte, das modernen Anforderungen gerecht würde, hatten Karl Meitinger und seine Kollegen im Münchner Hochbauamt schon seit Mitte der 30er Jahre untersucht. Anknüpfend an die Struktur des Staffelbauplans, den der berühmte Architekt Theodor Fischer um 1900 für München erarbeitet hatte, erörterte man darüber hinaus schon damals ein System von Ringstraßen, über die der Verkehr sternförmig verteilt, neue Stadtviertel erschlossen und die Altstadt entlastet werden könnte. Auch den Bau einer U-Bahn hatte man bereits im Blick. Diese Erkenntnisse flossen nun in Karl Meitingers Nachkriegsplanungen ein. Deren Umsetzung hat er nach seiner Frühpensionierung als Berater begleitet.
Es war eine Matrix, die aber sehr viel im Detail an Unterschiedlichem zugelassen hat. Ja. Der hat ja nicht gesagt, ihr müsst nur so oder so arbeiten, sondern es gab verschiedene Wettbewerbe. Schauen Sie sich die Neue Maxburg an, die ganz anders mit dem Bestand umgeht, als jetzt zum Beispiel im Bereich des Marienplatzes vorgegangen worden ist, wo man eben schon, zwar mit einer gewissen Verschiebung der Bauflochten, aber das historische Ambiente bewahren wollte. Da waren die unterschiedlichsten modernen und konservativen Haltungen möglich. Aber der Stadtgrundriss ist gehalten worden und der Charakter der Stadt wurde transportiert.
Die Frage, wie man moderne Architektur möglichst klug in einen über Jahrhunderte gewachsenen Stadtorganismus einbetten kann, stellt sich heute in Zeiten starker Zuwanderung, begleitet von wachsendem ökonomischen Verwertungsdruck, ebenso drängend wie damals, meint Matthias Pfeil. und da er es für lohnenswert hält, Karl Meitingers Entwicklungsplan vor diesem Hintergrund wieder zu studieren, hat er 2014 eine Neuausgabe herausgebracht.
Weil es ein geniales Papier ist, weil man auf knapp über 70 Seiten die Münchner Stadtentwicklung von vielen Jahrzehnten geprägt hat. Das schafft heute keiner mehr. Wenn man sich die Leitlinien zur Altstadtsanierung der Stadt München anschaut, die der Stadtheimatpfleger gemeinsam mit der Stadt München vor kurzem rausgebracht hat, das ist sehr eng angelehnt an das neue München von Karl Meitinger. Das ist sehr, sehr ähnlich. Also wirkt das bis heute fort.
So sieht das auch Münchens Stadtbaurätin Elisabeth Merck.
Ich glaube wirklich, dass München Glück gehabt hat, dass sozusagen meine Vorgänger im Amt, aber auch der Münchner Stadtrat damals beschlossen hat, den alten Stadtgrundriss zu respektieren, aber dennoch in gewisser Weise ja auch neue Interpretationen zuzulassen. Und der Karl Meitinger hat ja in seinem eigenen Werk über das neue München das eigentlich auch ganz schön dargestellt, dass man im Prinzip die Monumentalbauten, also die wichtigen identifikationsstiftenden Bereiche wieder aufbauen soll, rekonstruieren, aber im Übrigen dann schon auch sozusagen den modernen funktionalen Bedürfnissen ja gerecht werden muss und dass das kein Selbstzweck sein darf.
Es gab eine breite Bewegung, eine allgemeine Sympathie für die historische Stadt,
sagt die Bamberger Architekturhistorikerin Carmen Enz. Sie hat unter der Überschrift Münchens geplante Altstadt gerade eine Studie veröffentlicht, in der sie den erstaunlich effizient arbeitenden Wiederaufbaustab der Stadt genauer untersucht hat.
Das geht sicherlich auch auf diese Zeit von München als Kunststadt zurück, dass man die Stadt als ein Kunstwerk betrachtete, was fortzuschreiben sei. Und diese Überlegungen, die dann schon viele Jahrzehnte alt waren, die wurden nach dem Krieg einfach dann massiv umgesetzt.
Und dieser breite Konsens war sicher auch ein Grund, warum der Wiederaufbau der Residenz im Herzen der Altstadt relativ schnell in Angriff genommen wurde und erstaunlich viele Unterstützer fand.
Im Leben ist ja vieles Glückssache, dass man zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist. Und das war ich halt mit der Residenz.
Als Karl Meitingers Sohn Otto 1953 zum Vorstand des Residenzbauamtes berufen wurde, war er gerade einmal 26 Jahre jung. Nach einem Studium der Architektur und Denkmalpflege, das er wie zuvor schon sein Vater Karl an der Münchner TU absolviert hatte, legte er die Staatsprüfung als Regierungsbaumeister ab, arbeitete als Assistent am Lehrstuhl für Entwerfen und Denkmalpflege und promovierte mit einer Arbeit über die Baugeschichte der Münchner Residenz. Nebenbei engagierte er sich in einer kleinen Baugruppe, die in der Ruinenlandschaft des alten Wittelsbacher Stadtschlosses die Möglichkeiten eines Wiederaufbaus erforschte.
Ich kannte den damaligen Präsidenten der Schlösserverwaltung, einen Professor Esterer. Den habe ich während dem Studium auch kennengelernt, aber er war ein Bekannter meines Vaters. Der hat mich eigentlich gefördert.
Und offenbar auch die Führungsqualitäten, die in dem jungen Otto Meitinger schlummerten, schon früh erkannt. Der Architekt und Denkmalpfleger Rudolf Esterer, 1879 in Altötting geboren, war während der NS-Zeit leitender Architekt der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung und hatte unter anderem die Kaiserburg in Nürnberg und die Burgruine im pfälzischen Trifels zu nationalsozialistischen Weihestätten umgebaut. Anders als Karl Meitinger wurde Esterer bei der Entnazifizierung nicht ausgemustert, sondern sogar zum Leiter der Schlösser- und Seenverwaltung befördert, durfte weiter an der TU lehren und wurde 1952 sogar mit dem Großen Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Also ich würde einfach mal sagen, Esterer war hervorragend vernetzt. Und ganz brutal gesagt ist auch der Herkulessaal, der ja eine Planung von Esterer ist, schon ein schönes Beispiel, wie man im Dritten Reich auch geplant hat.
Ähnlich wie Generalkonservator Matthias Pfeil beklagten schon damals viele Kritiker, dass dieser monströse neoklassische Saal an NS-Architektur erinnere. Und es ärgerlich sei, dass dafür der einstige Thronsaal im Nordtrakt der Residenz geopfert wurde, obwohl er nicht stärker beschädigt war als andere Trakte. Für die Entscheidung, an dieser Stelle einen Neubau zu implantieren, gab es sicher auch finanzielle Gründe. Der Bayerische Rundfunk hatte dafür eine Unterstützung in Höhe von 2,5 Millionen Mark in Aussicht gestellt.
Am Anfang hat man ja für kulturelle Objekte kein Geld ausgegeben, solange die dringendsten Bedürfnisse, Wohnungsbau, Krankenhäuser, Schulen nicht befriedigt waren. Und das hat sich ja dann irgendwann gebessert und dann ist auch etwas Geld geflossen für die Residenz.
Als Verantwortlicher für den Wiederaufbau erwies sich Otto Meitinger als kluger Stratege. Er koordinierte ein hochmotiviertes Team von vielfältig qualifizierten Mitarbeitern, dachte darüber nach, welche Kulturinstitutionen wo in der Residenz angesiedelt werden könnten, und schaffte es auch unter widrigsten Umständen, immer wieder Geldgeber dafür zu gewinnen.
Er hat eben nicht versucht, ein Gesamtkonzept dem Ganzen überzustülpen, sondern ist sehr bedacht Trakt für Trakt vorgegangen und hat eben auch überlegt, für welche Nutzung dieses jeweilige Teil dann wieder aufgebaut werden soll. Das waren damals bewusste Entscheidungen, weil die Residenz eben auch sehr früh wieder für repräsentative Zwecke nutzbar gemacht werden sollte.
Als der französische Staatspräsident Charles de Gaulle 1962 erstmals nach dem Krieg der Bundesrepublik einen offiziellen Besuch abstattete, machte er auch in München Station. Ein Ereignis von historischer Bedeutung, das nach großem Zeremoniell verlangte.
Meine lieben bayerischen Landsleute, wir begrüßen den Präsidenten der Französischen Republik, General de Gaulle, unter uns.
Zu dem de Gaulle-Besuch sollte natürlich die Residenzstraßenfassade beflaggt werden. Die bayerischen Fahnen und die Münchner haben wir gehabt, als lange Tücher, die vor der Fassade runterhängen. Aber die französischen natürlich nicht. Und die hat die Staatskanzlei bei einer bekannten Fahnennäherei in Auftrag gegeben. Und sind geliefert worden am Abend vorher und aufgehängt worden. Und dann ruft, und ich war also zufällig nochmal im Büro gewesen, ruft ein freundlicher Mann an und sagt, sie, es geht mir zwar nichts an, aber die Fahnen, die da aufgehängt werden, sind für keine französischen, das sind holländische Fahnen.
Otto Meitinger sorgte dafür, dass am nächsten Morgen die richtigen Fahnen hingen. Was passiert wäre, wenn das nicht geklappt hätte, mag er sich lieber nicht ausmalen.
Der de Gaulle hat ja 2 Nächte in der Residenz gewohnt und geschlafen, ohne zu zögern in dem großen Prunkbett mit Baldachin. Der päpstliche Legat, ein Jahr vorher, den der Papst geschickt hat zum Eucharistischen Weltkongress, das war ja ein großes Ereignis für Bayern und für München besonders. Dem wollten wir auch in dem Bett schlafen lassen. Und wir haben ihm das Bett gezeigt, dann hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, nein, das ist viel zu vornehm für mich. Und der de Gaulle hat also nicht eine Sekunde gezögert, das mit seiner Frau das große Prunkbett zu benutzen.
Es lebe München, es lebe Bayern! Es lebe die französisch-bayerische Freundschaft!
Innerhalb von wenigen Jahren ist es gelungen, wichtige Teile des Gebäudekomplexes wie das Residenzmuseum, das Antiquarium, die Hofkapelle und das Cuvier-Theater wiederherzustellen. Fachleute aus ganz Deutschland kamen damals nach München, um die Resultate dieses ehrgeizigen Projektes zu besichtigen und Anregungen für die Rekonstruktion anderer Baudenkmäler zu gewinnen. 1963 stand Otto Meitinger der Sinn nach neuen Herausforderungen. Er wechselte zur Max-Planck-Gesellschaft, wo ihn völlig andere Aufgaben erwarteten. Als Leiter der Bauabteilung betreute er zahlreiche Institutsneubauten im In- und Ausland. Angebote wie Stadtbaurat in München zu werden oder Präsident der Bundesbaudirektion reizten ihn nicht. Dem Ruf, an der Münchner TU die Nachfolge von Josef Wiedemann anzutreten, am Lehrstuhl für Entwerfen und Denkmalpflege, ist er 1976 aber sehr gerne gefolgt.
Professor an der TU ist ja was nach wie vor. Also es war schon auch ein gewisser Anreiz gewesen. Außerdem hat also die Arbeit mit jungen Leuten wirklich Spaß gemacht.
Und diese Arbeit führte ihn dann auch wieder in die Residenz.
Ich bin vor allen Dingen mit Studenten im Zuge des Vorlesungsangebotes mehrfach in die Residenz gegangen, also in jedem Semester mindestens zweimal, um dann Ort und Stelle zu zeigen, was da geschehen ist und wie man es anders hätte machen können vielleicht. Und warum man es so gemacht hat, das war ein gutes Lehrobjekt. Eine Erkenntnis, die ich früh hatte und auch dann den Studenten, die bei mir Denkmalpflege belegt hatten, über viele Jahre nahezubringen versucht habe, dass man sich nicht vom persönlichen Geschmack und auch nicht vom Zeitgeschmack leiten lassen darf, ob etwas erhaltungswürdig ist oder nicht.
Einer seiner Studenten war Matthias Pfeil, der Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Wäre Otto Meitinger nicht gewesen, säße auf seinem Stuhl heute vermutlich jemand anderes.
Oh ja, nach dem 8. Semester hatte ich wirklich keine Lust mehr. Und bin zu ihm gegangen und habe gesagt, Professor, mag ich nicht mehr. Und er hat gesagt, Sie machen weiter und wenn Sie mit 4,3 abschließen. Ich habe dann mit 1,9 abgeschlossen in der Summe und bin mit einer Flasche Rotwein zu ihm gegangen und habe mich bedankt. Und er hatte Tränen in den Augen. Also das vergesse ich ihm natürlich nicht.
Auch als Präsident der TU, der er von 1987 bis zu seiner Emeritierung 1995 war, hat Otto Meitinger weiter Vorlesungen gehalten. Einfach, weil es ihm Freude machte. Vor allem aber hatte er einen enormen Umstrukturierungsprozess zu meistern. Einerseits waren auf personeller Ebene viele Entscheidungen zu treffen, weil eine große Zahl von Neuberufungen anstand. Andererseits galt es, Standortfragen neu zu regeln, die für den Ausbau der Hochschule von weitreichender Bedeutung waren. Den Plan von Hans Zietmeier, damals Minister für Wissenschaft und Kunst, das Gelände der ehemaligen Türkenkaserne für den Bau der Pinakothek der Moderne zu nutzen, hat Otto Meitinger von Anfang an unterstützt. Den Senat der TU davon zu überzeugen, auf dieses innerstädtische Grundstück zu verzichten und den geplanten Neubau der Fakultät für Maschinenwesen stattdessen auf dem Campus in Garching zu errichten, war nicht leicht. Otto Meitinger ist es darüber hinaus gelungen, dass die Staatsregierung der Hochschule noch weitere Grundstücke in Garching zusicherte, plus U-Bahn-Anschluss.
Otto Meitinger ist einer von den ganz Großen. Ein natürlich hochintelligenter, hochkompetenter Mann, sehr wohl auch mit dem Willen, sich durchzusetzen. Diese Kombination mit Menschlichkeit ist nicht selbstverständlich, weil das ist er nämlich auch. Nach Garching zu gehen, war ein Schritt natürlich weit nach vorne.
Otto Meitinger wirkt entspannt und heiter, wenn er heute auf sein fast 90-jähriges Leben zurückschaut. Und auf die vielen Auszeichnungen, mit denen er geehrt wurde, darunter der Bayerische Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst, das Ritterkreuz des päpstlichen Silvesterordens und das große Bundesverdienstkreuz. Besonders gefreut hat es ihn aber, dass seine Heimatstadt München ihn 2005 zum Ehrenbürger ernannt hat. An seinen Vater Karl, der 1970 im Alter von 88 Jahren gestorben ist, erinnert sich hingegen heute, abgesehen von ein paar Fachleuten, fast niemand mehr. Was erstaunlich sei, meint Matthias Pfeil, denn
Karl Meitinger hat in einer von uns gar nicht einschätzbaren Situation, die mit Sicherheit auch für ihn persönlich nicht einfach war, die Grundlagen dafür gelegt, wie der Wiederaufbau der Stadt München tatsächlich erfolgt. Ist bis heute noch. Und hat München den Charakter erhalten. Das ist die Leistung, das könnte man heute wieder machen.
Eine Münchner Stadtplaner-Dynastie. In der Reihe Land und Leute stellte Katinka Strassberger die Architekten Karl und Otto Meitinger vor. Es sprachen Irina Wanka und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Roland Böhm. Regie die Autorin, Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.